Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass in Hamburg die Bestsellerautorin Dora Held für uns in einem Studio ist. Also hallo nach Hamburg, seien Sie auch willkommen.
Hallo nach Berlin, guten Morgen.
Sie schreiben in einem Ihrer Texte, Frau Held, dass Sie immer ganz pünktlich sind, geradezu zwanghaft pünktlich, schreiben Sie da. Wie war es denn heute? Sind Sie schon lange da im Studio?
Ja, eine Viertelstunde ungefähr. Ja, ich bin zwanghaft pünktlich, das ist furchtbar. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt, immer zu warten. Das stört mich auch nicht. Ich sitze gerne irgendwo und warte.
Das ist auch eine Form von Höflichkeit, so Pünktlichkeit, ne?
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Wir reden gleich weiter, Dora Held, über Ihr Kolumnenbuch Frauen mittleren Alters, die zu viel sitzen, haben Sie gemeinsam mit Anouk Schollein geschrieben. Damit legen wir gleich los. Die Schriftstellerin Dora Held hat gemeinsam mit der Journalistin Anouk Schollein ein Kolumnenbuch geschrieben und da findet man unter anderem diesen Satz von Dora Held. Anouk, ich muss dir sagen, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum du mich in deiner Mail beleidigt hast. Dora Held, seien Sie nochmals willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Sie schreiben von dieser beleidigenden Mail in Ihrer Kolumne die Royals. Womit hat sie ihre Partnerin Anouk Schollein denn da beleidigt?
Meine Partnerin, Freundin Anouk Schollein hat mir in einer der Kolumnen der Vorangegangenen vorgeworfen, dass ich doch zu den Menschen gehöre, die Paparazzis überhaupt die Möglichkeiten geben, die Bilder anzugucken. In einem anderen Zusammenhang. Das fand ich unmöglich, weil ich gucke natürlich keine wilden Paparazzi-Bilder an, sondern interessiere mich wirklich ernsthaft für die englische Königsfamilie zum Beispiel. Das war so eine Frotzelei.
Und solche Frotzeleien, die gehören auch zu den wichtigen Stilmitteln in Ihrem dialogischen Kolumnenschreiben, oder?
Ja, wir unterhalten uns auch so. Also das ist wirklich so, dass wir diese Kolumnen ja beschlossen haben, gemeinsam zu schreiben. Und es war dann so, dass eine von uns eine Kolumne geschrieben hat und eine E-Mail an die Freundin geschrieben hat und eine WhatsApp geschickt hat, du bist dran. Und wir sind dann schon, wir haben auch so einen Umgang miteinander, wir sind schon jahrelang befreundet und wenn man so lange befreundet ist, dann hat man ja auch so einen Spaß an so einer kleinen, ja, bisschen, ja, was ist das, eine Frotzelei vielleicht oder ja, so. So ein bisschen, manche sagen etwas ruppige Umgangsweise, wir finden das sehr lustig. Und das ist aber so ein bisschen natürlich auch an den Kolumnen angekommen.
Ja, Sie zählen dann Ihre Partnerin auch noch zu den Ignoranten in Ihrem Umfeld, eben was das Thema Europäischer Hochrat angeht.
Genau.
Das ist dann so eine weitere Frotzelei. Sie haben so ein bisschen beschrieben, wie das angefangen hat. Das Besondere an Ihren Kolumnen ist auch, dass die noch nirgendwo anders erschienen sind und zum ersten Mal jetzt in diesem Buch zu lesen sind, nicht wahr?
Genau, wir haben sie extra dafür geschrieben und das hat einen Heidenspaß gemacht. Wir haben ungefähr ein Jahr das gemacht, in unregelmäßigen Abständen, immer dann, wenn irgendwas passiert war. Und ja, es war ein großer Spaß, kann man gar nicht anders sagen. Also es war überhaupt keine Anstrengung. Die Idee, dass wir daraus ein Buch machen, die kam dann irgendwann dabei. Wir haben das ursprünglich mal angefangen, weil wir gemeinsame Lesungen gemacht haben mit meinen alten Kolumnen, die ich mal geschrieben hatte. Da haben wir so ein paar Veranstaltungen gemacht, zu zweit und abwechselnd gelesen, Kolumnen, und haben mit den Frauen gesprochen. Das war immer sehr schön und da hatten wir irgendwie Lust, das wiederzumachen. Und dann habe ich zu Anouk gesagt, du kannst auch schreiben. Lass uns das zusammen machen. Also ich muss das ja nicht alleine machen, du kannst es genauso. Und dann haben wir das gemacht und sie kann es. So, ich habe es gewusst und dann ist das entstanden, ja.
Und ich dachte auch so beim Lesen, das Tolle an dieser Form ist auch, man kann die alleralltäglichsten Themen drin unterbringen, aber auch die ganz großen, ne? Auch ganz zwanglos in so einem Gespräch unter Freundinnen.
Ja, also das, was gerade anliegt. Also es war wirklich so, dass wir beide, glaube ich, immer wenn ein von uns etwas umgetrieben hat, das konnte ein kleines Ärgernis sein in der Bahn, das konnte aber auch irgendwie ein familiäres Problem sein. Bei den Kolumnen ist das große Glück, wenn man da so ein bisschen sich einschreibt, dass man auch unangenehme Situationen so runterbrechen kann damit. Mhm. Also man nimmt den Schrecken und man kann sich auch selber so ein bisschen gut gelaunt schreiben, finde ich, wenn man so eine Sache etwas ausschmückt, wenn man sich gefreut hat oder sowas. Das finde ich eine ganz angenehme Nebensache dabei. Mhm. Also man schreibt sich in gute Laune oder schreibt sich den Frust von der Seele, aber da es ja immer gut ausgehen muss, findet man nachher die einzelnen Themen oder die einzelnen Probleme oder Ärgernisse gar nicht mehr so schlimm.
Da gibt es ein exemplarisches Beispiel, das mir besonders gut gefallen hat, sich in gute Laune hineinschreiben oder auch etwas beobachten, was einem sowas schenkt. Gelbe Warnwesten gegen schlechte Laune. Könnten Sie uns das kurz skizzieren, was Sie da beobachtet haben?
Ja, da war ich in Lüneburg an einem sehr verregneten Tag und irgendwie war ich auch nicht so richtig gut gelaunt. Also die Welt ist ja nicht so, dass man jeden Morgen brüllgut gelaunt aufsteht. Und ich war auch ein bisschen, ich hatte ein bisschen viel Termin und bin da durch Lüneburg gelaufen und es regnete und dann waren die Leute auch alle so muffig so ein bisschen und schlecht gelaunt und dann sah ich plötzlich so zwei Ordnungsamt-Mitarbeiter, so wirklich richtige Bären, die in so gelben Westen standen mit Funk und so und dann habe ich gedacht, ach, das ist wieder so Deutschland und jetzt fangen die wieder an, hier die Radfahrer anzuzählen oder so. Und in dem Moment kam aber so eine Kindergartengruppe, also lauter 3- bis 4-Jährige in gelben Warnwesten um die Ecke, immer in Zweierreihen und liefen auf die beiden Hünen zu und klatschten sich mit denen ab und die riefen dann eben, hallo Kollegen. Und alle Leute blieben stehen und also die haben dann, was weiß ich, dann auch mal ins Funkgerät gesprochen, die Zentrale begrüßt und so. Das war einfach wirklich nett, weil alle Leute plötzlich stehen blieben und diese Kinder, die sich so über diese beiden Männer da freuten und die dann da so einen Dialog bekommen. Also alle hatten plötzlich gute Laune. Und da habe ich gedacht, man sollte sich immer in Nähe von Kindergarten aufhalten, von einem Kindergarten aufhalten, wenn man keine gute Stimmung hat. Es war schon schön.
Sehr schöne Kolumne. Mögen Sie uns mal von einer Kolumne erzählen, die Ihnen bei Ihrer Partnerin Anouk Scholein besonders gut gefallen hat?
Oh, sie hat ja sehr viele gute. Also was ich sehr schön fand, Anouk ist ja eine begeisterte, wie heißt denn das, Yoga-Frau, wie nennt die sich? Also sie macht gerne Yoga, ich finde es entsetzlich, ich kann das auch überhaupt nicht. Und dann hat sie eine Yoga, eine Kolumne geschrieben, um mich davon zu überzeugen, dass für meinen Rücken und für meine Hüfte doch Yoga wunderbar wäre und hat dann so eine Yogastunde beschrieben, die mit Yoga-Posen und Yoga-Übung zu tun hatte, bei der sie aber auch nicht so ganz gut war. Und sie hat nachher, gab es dann das wunderbare Wort Yoga-Klumpen. Und die hat mir sehr gut gefallen, weil sie hat eigentlich genau das Gegenteil erreicht von dem, was Anouk da eigentlich wollte. Ich war nach wie vor nicht beim Yoga. Und sie hat eine sehr schöne geschrieben über eine Geschichte, die einer Freundin passiert ist auf einer Kreuzfahrt. Sie hat ein gutes Timing und sie kann eben auch gut so schöne, kleine, skurrile Sachen erzählen.
Mir hat besonders gefallen, als sie beschreibt, dass in ihrer Familie unter den Frauen die Zornesfalte besonders ausgeprägt ist und dass sie mit ihren Cousinen dann einen Wettbewerb irgendwann ausruft, wer kann die größten Gegenstände mit der Zornesfalte festhalten. Ich glaube, sie bringt es bis zur Kreditkarte am Ende.
Sie können es mit einer Kreditkarte und ich sage es jetzt mal, weil sie hat es geschrieben, sie hat den Kopf aus dem Fenster gehängt. Es gibt Beweisfotos, ich habe jetzt Beweisfotos bekommen. Da stehen 3 normal aussehende Menschen mit jeweils einer Kreditkarte auf der Stirn.
Sehr, sehr schön. Wie ist das denn? Sie haben ja schon gesagt, Sie hatten früher auch schon mal so eine Kolumnenphase. Da sind 3 Bände erschienen. Jetzt gibt es diesen neuen gemeinsamen Band. Wirkt das Kolumnenschreiben auch irgendwie auf Ihr Romanschreiben zurück?
Also ich finde, es ist grundsätzlich eine schöne Fingerübung, weil man sich verknappen muss. Ich habe so und so viel Platz und das muss die und die Geschichte sein, die muss dann und dann aber aufhören und ich muss mich, es dürfen keine schlechten Sätze sein oder keine überflüssigen Sätze, weil ich ja diese Knappheit habe und das ist wirklich eine wunderbare Fingerübung, wenn ich im Roman mal stocke oder mir fällt nichts ein oder so, aber mir ist irgendwas passiert. Dann fand ich das immer sehr angenehm mit diesen Kolumnen und man kann wirklich auch so kleine Sachen, man beobachtet nochmal ein bisschen besser, wenn man selber wieder gerade Kolumnen schreibt, man hat ein etwas schärferen Blick noch auf die Umwelt und das hilft auch wieder beim Romanschreiben. Also ich finde das schon eine ganz tolle Ergänzung.
Und sind Sie auch eine begeisterte Kolumnenleserin?
Ja, also ich mag diese Kürze oder ich mag auch Dinge aus einem anderen Blickwinkel mal betrachtet lesen. Also ich finde, also grundsätzlich finde ich, dass das ein tolles Format.
Lassen Sie uns noch mal auf eine weitere meiner Lieblingskolumnen von Ihnen schauen. Da beraten Sie Anouk Scholein in Beziehungsfragen und zwar mithilfe des Paarungsverhaltens von Tieren. Und da lautet Ihr entscheidender Ratschlag, den lese ich mal vor. Du musst dich an Gibbons, Bibern, Wölfen, Papageien oder Schwänen orientieren. Ein Haubentaucher für zwischendurch ginge auch mal, aber du musst dich vor spektakulären Krokodilen, Gorillas, Schimpansen oder Marienkäfern in Acht nehmen. So, worauf laufen denn diese vielen Tierratschläge am Ende hinaus?
Die erste Gruppe ist treu und monogam und die zweite Gruppe ist spektakulär, aber wechseln sehr oft ihre Partner. Ah. Das habe ich irgendwann mal recherchiert und wir haben uns dann schon vorgestellt, dass man, also der Ursprung war Anouk, die mal über Haubentaucher in einem anderen Zusammenhang recherchiert hat und festgestellt hat, dass Haubentaucher saisonale Liebespaare sind. Also die sind immer für eine Saison zusammen und dann haben wir gedacht, das ist doch eine praktische Geschichte als Tipp für Frauen, so einen Haubentauchermann zu finden. Da hat man hinterher auch keine Not, es zu erklären, dass es nicht weitergeht oder so im Herbst.
Saison ist übrig, jetzt ist
Schluss. Saison ist fertig und so und jetzt macht man was anderes. Und dann habe ich, das fand ich eine sehr lustige Kolumne, die sie ja geschrieben hat und dann habe ich immer geguckt, wie das bei den anderen Tieren ist und die ganz treuen sind die Schwäne, aber eben auch ein bisschen dumm, weil sie sich, es gibt hier in Hamburg, gibt es einen Schwan, der war jahrelang in ein Tretboot verliebt, was aussah wie ein Schwan, da müsste man eben aufpassen. Man könnte aber gut einschätzen mit Memory-Karten vielleicht im Hintergrund bei einem Date hochhalten, was man das für ein, oder wer das wohl für eine, was für, wohl für einen Typ ist, für einen Typus ist, der Mann, mit dem sie da sitzt.
Da spinnen Sie sich eine Situation aus. Anouk sitzt eben mit einem Kandidaten da und Sie im Hintergrund, genau, und halten die Tierkarte hoch.
Und halt das Bild mit dem Gibbon hoch, genau, mit den langen Armen. Ja.
Ich würde sehr gern noch mit Ihnen über eine andere Form reden, in der Sie unterwegs sind. Wir haben ja, waren ja vorhin schon kurz bei Ihrer Pünktlichkeit. Da haben Sie gesagt, dass Sie dann oder geschrieben, dass Sie auch gerne mal im Auto sitzen und noch ein bisschen Radio hören. Und verwandt mit dem Radio ist ja auch der Podcast. Und Sie machen ja auch einen Literaturpodcast. Dora Hill trifft, auch schon seit einigen Jahren. Was bedeutet Ihnen dieser Podcast?
Das ist eine unglaubliche Freude. Ich habe ja, also seit ich Abitur habe, mein Leben lang Bücher verkauft. Erst in Buchhandlungen und dann später im Außendienst für Verlage. Und als ich damit aufgehört habe, ist es, das ist eine Sache, die mir wahnsinnig fehlt. Also ich verkaufe oder ich vermittle einfach gerne Bücher. Wenn ich ein Buch lese möchte, ich weiß nicht sofort, wem ich das schenken soll. Und als der DTV mir dann so die Möglichkeit gegeben hat, diesen Podcast zu machen, erst mit kleinen Gesprächen, dann ist, wir machen schon 6 Jahre. Mittlerweile ist es immer abwechselnd ein großes Gespräch mit einem Prominenten und dann mit Florian Valerius, der literarische Nerd, der hat einen eigenen Blog, ein wunderbarer Buchhändler und Mensch. Mit dem mache ich einmal im Monat Buchtipps und wir stellen einfach jeder 3 oder 4 Bücher vor, die uns begeistert haben. Also völlig subjektiv, wir können aussuchen, was wir wollen. Der Verlag mischt sich da überhaupt nicht ein. Und das ist eine große Freude, dass man also ein Buch liest und das ist dann so toll, dass man hinterher im Zweiergespräch darüber reden kann, wie einem das gefallen hat. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, wenn ich so ein schönes Buch finde, habe ich das Gefühl, es müssen jetzt ganz viele Leute lesen. Und dafür konnte ich früher so ein bisschen mehr sorgen. Und jetzt im Podcast habe ich dann das Gefühl, ich kann es jetzt wieder. Das macht sehr viel Spaß.
Mit dem Podcast Dora Held trifft und das neue Buch von Dora Held und Anouk Schollen heißt Frauen mittleren Alters, die zu viel sitzen, auch im DTV Verlag erschienen mit 222 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Daniela Dröscher. Zuletzt ist von mir erschienen der Essay Sprechen bei Hansa Berlin und das Jugendbuch Mädchen allein zu zweit bei Belz und Gielberg. Ein Buch meines Lebens ist der Roman Bonjour Tristesse von Françoise Sagan. Es ist ein unglaublich sehnsüchtiger Text. Wir sind an der Côte d'Azur. Es gibt eine Art Patchwork-Familie, in der die junge Elsa aufwächst und ja, es ist ein 16-jähriges Mädchen ohne Mutter und sie erlebt im Sommer, in dem sie lernen muss, erlebt sie ihre erste große Liebe und wird erwachsen, könnte man sagen. Und es ist vom Ton her so, dass man diesen Text, glaube ich, nicht mehr vergisst, wenn man ihn gelesen hat. Und ich glaube, er funktioniert auch für jugendliche LeserInnen. Ja, und genau, es ist Sommer, es ist sehr heiß, es werden unglaublich schlaue Gedanken gedacht und formuliert und es wird geträumt und ich war und bin immer wieder gefangen von der Atmosphäre, wenn ich in diesen Text eintauche.
Ein sehr sehnsüchtiges Buch, der Roman Bonjour Tristesse von Françoise Sagan, ein Buch ihres Lebens für Daniela Dröscher. Es gibt eine Taschenbuchausgabe des Romans Bonjour Tristesse im Ullstein Verlag für 13 Euro ungefähr zu haben. Daniela Dröscher war bei uns gestern hier im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem ersten Jugendbuch Mädchen allein zu zweit. Das Gespräch können Sie hören unter anderem in der Deutschlandfunk App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen, das scheint heute festgelegt zu sein auf eine gegenseitige Feindseligkeit. Das ist natürlich nicht bei allen Juden und Muslimen so. Und wie dieses Verhältnis früher war, davon erzählt der britische Historiker Mark David Baer in seinem neuen Buch Kinder Abrahams, das lange Jahrtausend muslimisch-jüdischer Geschichte. Der Kritiker Thomas Groß hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Groß.
Danke, gerne.
Kinder Abrahams, dieser Buchtitel, der betont ja gleich mal eine Gemeinsamkeit, das Selbstverständnis als Kinder Abrahams bei Juden und bei Muslimen, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Beide berufen sich ja auf Abraham als Stammvater und auch sonst gibt es eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, wie etwa das Fasten oder die religiöse Beschneidung. Aber auch jenseits des unmittelbar Religiösen habe ich das Buch als Beitrag zur Entzerrung eines schwelenden Konflikts gelesen, nämlich einmal räumlich Über Israel bzw. Palästina hinaus geht der Blick auf sämtliche Gebiete, in denen Juden und Muslime von Anfang an zusammenlebten, sprich also in die arabische Halbinsel, Maghreb, das mittelalterliche Andalusien sowie das Osmanische Reich. Dann aber auch zeitlich der heutigen Situation geht laut Untertitel ein langes Jahrtausend muslimisch-jüdischer Geschichte voraus. In Worten sind sogar 1400 Jahre, sage und schreibe.
Und das muss man erstmal organisieren für ein Buch von 440 Seiten. Wie macht Marc David Baer das? Wie erzählt er diese lange Geschichte?
Also er geht so vor, dass er zunächst mal mit zwei Geschichtslegenden aufräumt. Weder hat es je ein goldenes Zeitalter friedvoll harmonischer Koexistenz gegeben, noch standen sich Juden und Muslime von Anfang an als Erzfeinde gegenüber. Tatsächlich sind es jeweils konkrete soziale und politische Umstände, in denen sich ihre Beziehungen entfalten. Und in dem Rahmen erzählt Baer ja die Geschichte zweier sich misstrauisch beäugender Geschwister. Beide, und da sind wir wieder bei Abraham, berufen sich auf einen gemeinsamen Stammvater, aber nicht nur, sie sprechen auch anfangs die gleiche Sprache, nämlich Arabisch. Beide kommen sich in Riten, Alltagspraktiken und Rechtsprechung so nah, dass eben die Unterschiede verschwimmen. Aber das sorgt eben umgekehrt auch für Reibung. Und die vielen Gemeinsamkeiten, die sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass also zu keinem Zeitpunkt von sowas wie einer Multikulti-Idylle ausgegangen werden kann. Die Juden hatten fast immer den Status einer Minderheit und sie lebten als bloß Geduldete in einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft.
Und beschreibt dieser Historiker das sozusagen abstrakt oder kommt er auch auf einzelne Beispiele, Episoden, Figuren zu sprechen?
Also er beschreibt es sehr konkret. Ist ein einzelnes Beispiel jetzt rauszugreifen, ist nicht ganz leicht, weil es zu viele sind und keines die ganze Bandbreite abdeckt, aber es gibt wiederkehrende Muster. Und in dem Sinne erzählt jetzt Baer eben von Neid und wechselseitiger Faszination, von Nachbarschaftshilfe und Verrat, von eruptiver Gewalt und dann auch wiederkehrenden längeren Phasen fruchtbarer Zusammenarbeit. Aber wenn man es doch mal an einer einzelnen historischen Phase festmachen will, dann vielleicht an der Situation im Osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts. Der damals regierende Sultan, Bayezid II., hatte die aus Spanien vertriebenen Juden, also die sephardischen Juden, bei sich aufgenommen und tatsächlich stiegen einige von ihnen da aufgrund ihrer Fähigkeiten in Handwerk, Handel und Diplomatie in Führungspositionen auf und nicht selten auch tatsächlich bei Hofe. Es gab dann sowas wie eine kulturelle Blüte, zu der auch Juden maßgeblich beigetragen haben. Und doch bleibt eben die Legende von der grenzenlosen Toleranz der Osmanen eben das eine Legende. Denn Aufstieg Einzelner, dem konnte ebenso schnell auch ein ganz tiefer Fall folgen, denn die Aufnahmepolitik war und blieb eben immer auch Machtpolitik.
Ein langes Jahrtausend, 1400 Jahre gemeinsamer Geschichte. Wie schildert denn jetzt Marc David Baer die moderne Konstellation, die wir heute haben, also die auch mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt? Was hat dahin geführt?
Ja, er nähert sich dem über den Zerfall alter Allianzen in der Moderne. Plötzlich stehen sie jetzt nicht mehr gesellschaftliche Gruppen gegenüber, also Communities oder ursprünglich Stämme, sondern politische Bewegungen. Das ist dann der Zionismus auf der einen Seite und ein neuer arabischer Nationalismus auf der anderen. Das alles jeweils noch unter dem Einfluss europäischer Kolonialmächte mit ihren jeweiligen Eigeninteressen. Und da wird es nun wirklich komplex, so komplex, dass wir jetzt eine eigene Sendung bräuchten, um jetzt die vielen, vielen Friedensinitiativen und im Endeffekt dann ja leider auch deren Scheitern annähernd korrekt aufzurollen. Aber wichtig in unserem Zusammenhang ist jetzt vor allem eines, dass auch der aktuelle Konflikt hier nicht als zwangsläufiger Endpunkt einer jahrhundertealten Feindschaft dargestellt wird, sondern als Produkt weit ins 20. Jahrhundert zurückreichender politischer Umbrüche.
Und schildert Marc David Baer das alles jetzt, diese 1400 Jahre, mit dem kühlen Abstand des Historikers? Oder wie ist so sein Ton, sein Blick?
Also man muss ganz klar sagen, für Aktivisten ist dieses Buch nichts. Dazu ist es in seinem gesamten Gestus viel zu nüchtern, vielschichtig und kommt auch ohne Schuldzuweisungen aus. Und manchmal hat man auch ein bisschen den Eindruck, dass über den vielen Details der rote Faden hin und wieder verloren zu gehen droht, aber gerade im Verzicht auf schlichte Erklärungsmuster liegt auch eben hier die erinnerungspolitische Pointe. Geschichte verläuft nicht linear. Sie ist ein offener und damit letztlich gestaltbarer Prozess. Und das wiederum könnte eine gute Botschaft sein, wenn sie denn gehört werden würde.
Das Buch des britischen Historikers Mark David Berg, Kinder Abrahams, das lange Jahrtausend muslimisch-jüdischer Geschichte. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Thomas Stauder, ist im Rowohlt Verlag erschienen mit 440 Seiten, 38 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Thomas Groß.
Gerne.
Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das ist sowas wie das Gedächtnis der deutschsprachigen Literatur. Und dort wird jetzt auch die Grande Dame der Literaturkritik bei uns aufgenommen, Sigrid Löffler nämlich. Sie hat an vielen Stellen Literaturgeschichte mitgeschrieben. Sie tut das bis heute als Kritikerin, auch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Früher unter anderem als Herausgeberin des Magazins Literaturen, als Feuilleton-Chefin der Zeit oder auch im literarischen Quartett des ZDF. Jetzt geht ihr Vorlass an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt darüber sprechen können. Frau Löffler, seien Sie herzlich willkommen.
Ja, danke.
Die erste Frage, die man sicher stellt, Sie sind ja Österreicherin von Hause aus. Sie hätten ja auch Ihren Vorlass nach Österreich geben können. Wieso landet er jetzt in Deutschland in Marbach?
Naja, ich habe mal vorgefühlt, schon vor einigen Jahren, bei der Österreichischen Nationalbibliothek, die sozusagen das Gegenstück zum Deutschen Literaturarchiv ist. Aber dort war man ziemlich desinteressiert und auch ziemlich rüde. Kurzum, es hat geheißen, das braucht man nicht, es gibt eh alles im Internet. Und da dachte ich, naja, wenn man einmal aus Wien weggegangen ist, dann ist man eine Unperson in Österreich. Also habe ich das dann doch lieber nach Marbach gegeben.
Sie leben ja schon lange in Deutschland, in Berlin, jetzt schon lange, vorher auch mal in Hamburg. Ich vermute jetzt, dass Sie Ihre Kritiken, Moderation, Briefe, vieles andere erstmal vorsortiert haben, bevor Sie an das Archiv gegangen sind oder noch gehen werden. Wie war das denn für Sie, auf diese Weise nochmal durch Ihre Vergangenheit zu wandern?
Naja, es betrifft ja mein gesamtes Lebenswerk und es heißt fast 60 Jahre Arbeit. Und es war einigermaßen erschreckend für mich zu sehen, wie produktiv ich da gewesen bin. Es ist wirklich ein riesiges Konvolut. Es sind Dutzende von Ordnern. Ich hatte auch immer so die Sammelwut. Ich habe meine Texte einfach in Ordnern gesammelt. Und nicht nur aus den Medien, in denen ich gearbeitet habe. Also es war 22 Jahre lang die Zeitschrift Profil in Wien. Dann die Süddeutsche Zeitung, wo ich viele Jahre Wiener Kulturkorrespondentin war, dann die Zeit und dann die Zeitschrift Literaturen, die ich gegründet habe und 9 Jahre lang geleitet habe. Aber ich habe daneben auch für so viele andere Blätter geschrieben, für andere Zeitungen, aber auch diverse Magazine und Wochenzeitschriften und Monatszeitschriften. Es ist eine Menge zusammengekommen, ganz abgesehen davon, dass ich natürlich für Autoren sehr viele Laudationen gehalten habe bei Preisverleihungen, dass ich vor Vorträge gehalten habe zu allgemeinen literarischen Themen. Also gibt es einen Kanon Literaturkritik heute? Was ist Weltliteratur? Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben. Also das heißt, ich habe meine Tatze schon auf die ganze Literaturwelt gelegt, nicht nur auf die deutschsprachige, sondern eigentlich auch auf die internationale.
Davon zeugen ja auch Ihre Briefwechsel, die in alle Welt gegangen sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass, wenn man sich das noch einmal anschaut, dass man sich da auch gut festlesen kann. Also wenn ich an Ihre Briefwechsel denke, zum Beispiel mit Susan Sontag oder Antonio Lobos Antunes, dem großen portugiesischen Autor, oder Elfriede Jelinek oder W.G. Sebald oder. Haben Sie sich da nochmal festgelesen?
Ja, bei einigen Dingen doch. Da habe ich mich dann eigentlich erst wieder erinnert. Das geht natürlich vor allem bei meinen Lebensautoren. Das ist in erster Linie Peter Handke und Elfriede Jelinek. Bei Handke waren in dem Ordner unglaublich viele Dinge drin, die ich fast vergessen hatte. Beispielsweise habe ich vor Jahrzehnten einmal noch in Wien, als Handke von der Wiener Universität einen Preis verliehen bekommen hat, hat er seine Dankesrede geschrieben, aber die hat er erst im Hotel in Wien geschrieben, auf Hotelpapier mit der Hand. Und nachdem er diese Dankesrede gehalten hatte, hat er mir dieses Manuskript geschenkt. Das habe ich dann wieder gefunden und dachte, sehr erstaunlich. Ganz abgesehen davon, dass der Handke natürlich ein großer Brief- und Kartenschreiber ist. Ich habe also jede Menge Postkarten von ihm in seiner, Sie wissen ja, etwas krakeligen Schrift, manchmal auch mit Zeichnungen drauf. Also es kommt einiges zusammen.
Und von wegen, das steht alles im Internet. Das steht ja garantiert nicht im Internet. Und bei dieser Rückschau auf Ihre früheren Arbeiten, Sie haben ja gerade diesen beeindruckenden Horizont aufgemacht, haben Sie vielleicht bei einem Abschnitt dieser Arbeit oder bei einer speziellen gedacht, das freut mich heute ganz besonders, dass ich das gemacht habe, da bin ich stolz drauf?
Ja, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen kann, ich habe doch einige Autoren entdeckt oder ich habe ihnen zumindest geholfen, dass sie hierzulande bekannt wurden. Und dazu gehört natürlich in erster Linie W.G. Sebald, den ich sehr früh entdeckt und geschätzt habe, aber dazu gehört natürlich auch Ruth Klüger mit ihrem Auschwitz-Erinnerungsband Weiterleben, eine Jugend. Das habe ich sehr früh entdeckt und auch im literarischen Quartett empfohlen und sie hat danach eigentlich erst ihre große, späte, wunderbare Karriere gemacht. Aber es gilt auch für David Grossmann aus Israel, das gilt für den Spanier Javier Marias Cis Notebohm, der war vorher auch nicht wirklich bekannt, aber auch für Martha Gellhorn, die ist nur bekannt als die dritte Ehefrau von Ernest Hemingway, aber die ist in Wahrheit eine große, berühmte Kriegsreporterin gewesen und hat viel und enorm wichtige Dinge, Texte geschrieben. Die habe ich in London besucht, da war sie schon eine ältere Dame übrigens. Man ist schwer mit ihr warm geworden, sie war sehr schnippisch und sehr herrschsüchtig und ist einem bei jeder Gelegenheit über den Mund gefahren. Man durfte sich nicht einschüchtern lassen von ihr und das habe ich auch gemacht. Also diese Autoren hier bekannter zu machen, als sie vorher waren, das war mir schon eine große Freude.
Apropos sich nicht einschüchtern lassen, Sie haben sich ja auch nicht einschüchtern lassen. Sie waren ja lange Zeit fast die einzige prominente Literaturkritikerin in einem eben männlich dominierten Betrieb, wurde immer sehr sichtbar im literarischen Quartett. Da saßen Ihnen sowieso die anderen beiden Dauergastgeber gegenüber, Marcel Reich-Ranicki und Helmut Karasek. Und dann wurde oft noch als dritter Gast auch ein Mann eingeladen, Sie dann als einzige Frau in dieser Runde. Hat Ihnen das viel abverlangt, sich zu behaupten in diesem Männerbetrieb?
Ja, es war natürlich nicht ganz unschwierig, aber andererseits war es auch eine Herausforderung und es hat mich einfach sehr viel von dem, was vor allem die beiden Herren zu sagen hatten, wirklich provoziert, ihnen zu widersprechen. Also es hat schon auch meine Geistesgegenwart sehr herausgefordert und im Grunde bin ich eigentlich dankbar dafür, dass ich da so viele Jahre dabei sein konnte, weil es meine Sichtbarkeit vor allem auch in Deutschland sehr erhöht hat und meiner Karriere hat es nicht geschadet.
Das kann man unbedingt sagen. Jetzt sagt man über die Buchbranche, in der Sie sich ja zu lange bewegt haben, die sei eigentlich immer in der Krise. Sie haben viele dieser Krisenabschnitte miterlebt. Heute ist diese Krise vielleicht nochmal besonders tief, vor allem durch den starken Rückgang der Leserzahlen zurzeit. Wie schauen Sie denn mit all Ihrer Krisenerfahrung auf diese Krisengegenwart?
Ja, also die Krise ist ein Dauerzustand, die kann mich nicht mehr sehr beeindrucken. Ich glaube, dass es im Grunde eine Leserschaft im deutschsprachigen Raum gibt, die vielleicht 10% ausmacht. Das sind die wirklichen Leser. Und die bleiben auch Leser. 90% der Bevölkerung haben anderes zu tun. Aber diese 10% gibt es eigentlich von Anfang an und die wird auch weiterhin beim Lesen bleiben. Da bin ich irgendwie ganz zuversichtlich. Für die arbeitet man, für die schreibt man und die muss man bei der Stange halten.
Dann vielen Dank auch, dass Sie diese Zuversicht jetzt mit uns geteilt haben. Der Vorlass der Literaturkritikerin Sigrid Löffler geht ans Deutsche Literaturarchiv Marbach. Vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Judith Brandner. Ich bin jetzt im Wiener Stadtpark. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war 22 Bahnen von Caroline Wahl. Ich kann mich erinnern, dass es wirklich leicht zu lesen war und einfach so ein Buch, was man nicht weglegen konnte. Und als jemand, der nicht so viel liest und es oft schwierig hat, in ein Buch reinzufinden, war das ein perfektes Buch, um wieder zum Lesen anzufangen. Und ich mag generell so Coming-of-Age-Bücher, deswegen hat mir das sehr gefallen. Es war teilweise so ein bisschen klischeehaft beschrieben manchmal, aber nichtsdestotrotz ein gutes Buch, was ich auch empfehlen würde.
Oh, da war es wohl gerade windig in Wien, hat man gehört am Mikrofon. Und Judith Brandner hat dort zum Lesen zurückgefunden, so hat sie es beschrieben, mit dem Roman 22 Bahnen von Caroline Wahl. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Dumont Verlag mit 204 Seiten, der Preis dann 14 €.